Der Iran wurde im Juni wegen seines Atomprogramms und der drohenden Aussicht auf die Fertigstellung einer Atombombe angegriffen. Dabei ist der Iran nicht das einzige Land, das wegen seiner potenziellen nuklearen Macht mit Angst und Schrecken betrachtet wird. Wie wir ins nukleare Zeitalter geschlittert sind, was nukleare Abschreckung in der Realität bedeutet und wie wahrscheinlich Angriffe mit nuklearen Waffen sind, darüber sprechen wir heute. Hallo. Mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut im Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche schauen wir auf die nukleare Bedrohung und eine veränderte Sicherheitslage in unserer Welt. Doch vorher noch ein Blick um den Globus. Die Europäische Union und die USA ringen weiterhin um einen Deal im Zollstreit. Bis zum 9. Juli sind die hohen Zölle gegen Importe aus Europa ausgesetzt. Bis dahin will man sich geeinigt haben. Wahrscheinlich wird es aber nur zu einer grundsätzlichen Übereinkunft kommen. Genaue Details sollen dann später nachverhandelt werden. Die Zölle könnten besonders die Auto- und Stahlindustrie in Europa treffen. Das Handelsvolumen zwischen den USA und der EU belief sich 2023 auf mehr als 850 Milliarden Euro. Serbien. In dem Balkanstaat gehen die Proteste gegen Präsident Aleksandar Vučić weiter. Die insbesondere von Studenten angeführten Demonstrationen hatten sich ursprünglich gegen Korruption im Land gerichtet. Mittlerweile werden vorgezogene Parlamentswahlen gefordert. Bei den Protesten im ganzen Land kam es zu Straßenblockaden und zahlreichen Festnahmen. Der Iran hat seine Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde aufgekündigt. Das hat das iranische Parlament beschlossen. Damit könnte eine Wiederaufnahme des Atomprogramms verschleiert werden. Große Kritik an dem Vorgehen kam entsprechend von den USA, aber auch aus Deutschland, das den Schritt als desaströses Signal bezeichnete. Der Schritt kam nach den Angriffen Israels und den USA auf die Atomanlagen Irans. Laut US-Behörden wurde das iranische Programm zur Fertigung einer Atombombe durch die Angriffe um etwa 2 Jahre nach hinten geworfen. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Nukleare Aufrüstung und nukleare Abschreckung. Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Frank Sauer, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und Experte für Sicherheitspolitik. Unser Gespräch habe ich an der Uni des Saarlandes aufgezeichnet, wo Dr. Sauer Anfang Juli auf Einladung des Zentrums für lebenslanges Lernen in Kooperation mit uns, der Union-Stiftung und weiteren Partnern zu einem Vortrag eingeladen war. Danke an dieser Stelle an Elias Hart vom Zentrum für lebenslanges Lernen, dass wir euer Podcast-Studio dafür nutzen durften. Hallo und herzlich willkommen in Saarbrücken, Dr. Sauer. Schön, dass Sie den weiten Weg hierher auf sich genommen haben.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Herr Dr. Sauer, wir gehen mal ein bisschen zurück, noch während des Zweiten Weltkriegs. Da begann der Wettlauf um die Bombe. Ich denke, die meisten von uns und unsere Hörer haben den beeindruckenden Film von Christopher Nolan, Oppenheimer, über den Bau und den Test der ersten Bombe gesehen. Und in dem Film, da gibt es eine Szene, die Oppenheimer und Albert Einstein im Gespräch zeigt. Oppenheimer sagt zu Einstein: Als ich mit diesen Berechnungen zu Ihnen kam, dachten wir könnten eine Kettenreaktion auslösen, die ganze Welt zerstören würde. Und Einstein erwidert darauf: Ich erinnere mich gut daran, was ist damit? Und Oppenheimer sagt daraufhin nur: Ich glaube, wir haben es getan. Herr Dr. Sauer, seit diesem ersten Test der Atombombe sind mittlerweile 80 Jahre vergangen. Die Welt ist, Gott sei Dank, nicht zerstört. Doch was hat sich seither eigentlich verändert in puncto Bombe?
Vieles. Also ich meine, das fängt vielleicht damit an, dass nach den USA, die ja nur für knappe 4 Jahre das nukleare Monopol innehatten, dann die Sowjetunion auch zu einer Nuklearmacht geworden sind und dann eben im Verlauf der 80 Jahre bis heute die Anzahl der Staaten, die über Nuklearwaffen verfügen, bis auf 9 angewachsen ist. Also das hat sich verändert, würde ich sagen. Gleich geblieben ist die Logik der Abschreckung. Gleich geblieben sind natürlich die physikalischen Prinzipien, die zum Einsatz kommen. Und stabil geblieben ist 80 Jahre lang der Nichtgebrauch von Nuklearwaffen nach Hiroshima und Nagasaki. Und das ist natürlich das, was uns am meisten beschäftigt, was auch mich beschäftigt hat in der Forschung lange, wie das überhaupt zustande kam, diese doch jetzt sehr lange anhaltende Phase, in der eben keine Nuklearwaffen im Krieg mehr eingesetzt wurden. Und natürlich davon abgeleitet auch die Frage, was müssen wir tun, damit das so bleibt?
Ja, Jetzt haben Sie gesagt, vieles ist gleich geblieben, manches hat sich verändert. Normalerweise ist eine Waffe ja erstmal ein Werkzeug. Ja? Neandertaler haben Speere geschaffen, um damit zu jagen in erster Linie und dann erst in zweiter Linie, um sich vielleicht auch gegenseitig damit abzuwerfen. Wir haben Messer, um Kartoffeln zu schälen und wir haben Dynamit, um Tunnel und Minen in Berge zu treiben. Also das sind alles auch Werkzeuge und vieles wurde auch in erster Linie als Werkzeug entwickelt. Wurde denn die Atombombe als Waffe oder als Werkzeug entwickelt und was ist sie heute? Sie haben gesagt, eigentlich wurde sie nur zweimal wirklich als Waffe auch eingesetzt.
Also entwickelt wurde sie dezidiert als Waffe. Also die Idee beim Manhattan-Projekt war ja im Grunde, weil man sich im Wettlauf mit den Nazis wähnte, da war einfach nicht bekannt, dass die Nazis mit ihrem Programm und die Wissenschaftler, die da federführend waren, ein paar bestimmte falsche Abzweigungen genommen hatten.
Das sogenannte schwere Wasser, was man in Norwegen versucht hat zu nutzen.
Diese Dinge, wo man auch bis heute, also da rätselte man dann eine Weile so, war das so halb Absicht oder waren das doch sozusagen einfach Fehlannahmen, die dann dazu geführt haben, dass man im Grunde dieses Programm in die falsche Richtung entwickelt hat. Es war wohl im Übrigen auch so, das muss man dazu sagen, aber jetzt kratze ich sozusagen die letzten Reste meines historischen Wissens zusammen, aber wenn ich mich recht entsinne, war es auch so, dass Hitler nicht wirklich durchstiegen hat, womit das zu tun hatte. Also es gab auch nicht sehr viel politische Rückendeckung für dieses Programm.
Okay.
Wie auch immer, man wähnte sich mit dem Manhattan-Projekt trotzdem eben in diesem Wettlauf mit den Nazis und die Nuklearwaffe wurde als Waffe und nicht irgendwie als Werkzeug entwickelt. Man hat im Verlauf des Nuklearzeitalters dann mal so ganz kurzlebige, zaghafte Versuche unternommen, drüber nachzudenken, die Nuklearwaffe auch als Werkzeug zu benutzen. Nämlich zum Beispiel, Sie hatten es gerade genannt, mit Blick auf solche Dinge Tunnel bohren oder irgendwie anderweitig Erdreich ausheben. Ja? Also diese Überlegungen gab es mal. Man hat ja auch mal eine ganze Weile eifrig getestet. Das heißt, man hatte dann auch gewisse Vorstellungen, welche Auswirkungen solche Waffen haben, wenn man sie in verschiedenen Kontexten zündet und so weiter. Aber muss ich jetzt nicht groß ausführen, ja? Also wurde nicht groß weiterverfolgt, ist
zum Glück
auch mit bestimmten Folgewirkungen verbunden, die man möglicherweise nicht haben will. Und insofern ist diese Waffe immer eine Waffe geblieben. Aber sie ist insofern eine besondere Waffe, als dass sie eben keine militärische Waffe ist. Mhm. Sie ist eine politische Waffe. Robert Oppenheimer hat während des Manhattan-Projekts schon gesagt, also nach dem Test, ganz früh sagte er, ist so ein Four-Letter-Word drin jetzt, ja, ich zitiere das nicht im englischen Original, aber er sagte im Grunde, das ist Mist, ja? Dieses Ding macht einen riesigen Knall, einen gewaltigen Knall, aber es ist als militärische Waffe zwecklos. Und was er damit meinte, ist eben, dass man damit eigentlich, das war damals eben schon absehbar, aufgrund dieser gewaltigen Explosionswirkungen, nicht vernünftig dosiert auf dem Gefechtsfeld Gewalt anwenden kann. Und obwohl wir dann natürlich noch das gesamte Spektrum ausgeschöpft gesehen haben, also da wurden ja später noch Wasserstoffbomben entwickelt und die Sprengwirkungen wurden zum Teil auch sozusagen runtergeschraubt, sodass sie deutlich kleinere Sprengwirkungen haben als jetzt zum Beispiel der erste Test oder auch Hiroshima und Nagasaki. Also da wurde schon viel gemacht, aber trotzdem ist es immer noch eine gewaltige Waffe und deswegen eine, die primär eben politischen Zwecken dient. Sie ist ein politisches Druckmittel, ein Abschreckungsmittel und weniger etwas, was man eben auf dem Gefechtsfeld so einsetzt, womit wir wieder den Bogen geschlagen haben zu diesen 80 Jahren Nichtgebrauch von Nuklearwaffen.
Ja. Und über diese politische Wirkung der Waffe oder das, was Sie eben auch als Abschreckung benannt haben, würde ich jetzt gerne sprechen. Auch da gehen wir noch mal ein kleines bisschen historisch zurück. Im Kalten Krieg begann dann das Wettrüsten. Sie haben gesagt, die zweite Nation, die die Bombe für sich entwickelt hat und gefertigt hat, das war die Sowjetunion. Und dann begann das Wettrüsten. Also eine extreme Aufstockung des nuklearen Arsenals der USA auf der einen und eben der Sowjetunion auf der anderen Seite. Aber meine Frage, die sich mir immer gestellt hat, also wenn wir sagen, die haben verheerende Wirkungen und Hiroshima und Nagasaki, da hat eine Bombe eine komplette Stadt quasi dem Erdboden gleichgemacht, ausgelöscht. Warum brauche ich denn 1000 Bomben oder ein paar tausend Atombomben, wenn auch schon ein paar wenige reichen, um die Welt in Schutt und Asche zu legen? Also welche Logik steckt denn hinter dieser politischen Waffe, hinter dieser Abschreckung?
Es gibt da zwei Denkschulen. Also eine Denkschule, die eher man als Minimalabschreckung bezeichnen würde, besagt, dass es im Grunde, ausgehend davon, dass diese Wirkung eben so gewaltig ist, reicht, ein überschaubar großes Arsenal zu haben, das ich möglichst natürlich so aufstelle, dass es eine gesicherte Zweitschlagsfähigkeit mir gibt. Also, dass man mir eben dieses Arsenal nicht so einfach mit einem Überraschungsangriff sozusagen nehmen kann, indem man mich quasi entwaffnen schlägt. Mhm. Das tut man am besten, indem man ballistische Raketen in U-Booten irgendwo in den Weltmeeren versteckt. Ja? Dann kann ich immer eben diese gesicherte Zweitschlagsfähigkeit anführen und damit androhen, wenn du mich existenzgefährdend irgendwie angreifst, dann kann ich mit diesen Waffen, die da irgendwo versteckt sind, von denen du nicht weißt, von wo die dann angeflogen kommen, dich immer im Gegenzug auch vernichten. Und dann haben wir, da haben wir jetzt die Abschreckung. Ja? Dann ist nämlich dieser Effekt im Optimalfall, wenn es dann funktioniert, dass der Erstschlag gar nicht erst stattfindet, weil eben glaubwürdig die Kapazitäten und die Drohung mit einem Zweitschlag in der Welt sind. Und ja, also da braucht man nicht so unfassbar viele Waffen für. Also, und wir sehen das auch, das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt. Bestimmte Staaten machen das so, zum Beispiel Frankreich und Großbritannien. Ja? Also die haben das, was man im Grunde so im Lehrbuch eine Minimalabschreckung nennen würde, weil sie eben so 300 ungefähr Gefechtsköpfe haben. Die Briten tatsächlich bislang, da stellen sich auch gerade einige Weichen neu, aber bislang nur auf U-Booten. Und die Franzosen auf U-Booten und eben Marschflugkörper zusätzlich noch. Mhm. Und ja, das reicht. Also das reicht in der Theorie und es reicht auch in der Praxis, weil ich eben damit klar signalisieren kann, ich habe die Fähigkeiten und ich habe die Entschlossenheit, einen Angriff, der meine vitalen Interessen bedroht, so zu vergelten, dass vereinfacht gesagt du nichts davon haben wirst, weil du quasi vom Angesicht des Planeten gefegt bist im Wesentlichen, und dafür reicht diese Anzahl der Waffen. Die andere Denkschule, ja, ja, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei, das war jetzt die eine, so Minimalabschreckung. Die andere Denkschule ist Parität. Also immer so viele, wie der andere hat, mindestens. Und okay, das führt zwangsläufig zu dem, was wir im Kalten Krieg gesehen haben zwischen USA und Sowjetunion, nämlich diesen sich gegenseitig aufschaukeln. Ja, wenn die da drüben 1000 haben, ja, brauche ich 1010. Wenn die 1010 haben, brauche ich 1050 und so weiter.
Ja, das, also der Vergleich mag jetzt blöd klingen, aber das erinnert mich so ein bisschen an meine Töchter. Wenn die eine sagt, aber die eine hat das bekommen, dann will ich das auch haben. Also und das sind meine Töchter. Also ist das ein Kindergartenspiel oder ist das tatsächlich auch Vernunft getrieben? Also steckt dahinter wirklich auch Vernunft dahinter? Oder kann man nicht irgendwann sagen, ja komm, lass den 1050 haben, meinetwegen auch 1060, ist uns egal.
Also da stecken viele Sachen drin. Also wenn man das jetzt klassisch politikwissenschaftlich aufdröselt, dann würde man sagen, das Erste, was da drin steckt, ist natürlich die Bedrohung von außen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eben sage, da ist jemand, der bedroht mich mit einer Anzahl von Sprengköpfen, die doppelt so groß ist wie die, die ich habe, dann hinterlässt es unter Umständen bei einigen so ein gewisses Unsicherheitsgefühl. Und man sagt, okay, lieber wir signalisieren dem gegenüber, dass wir da gleichziehen können, okay, Parität, sodass der garantiert nicht irgendwie auf Ideen kommt. Ja? So, erster Punkt, also die Bedrohung von außen. Es gibt aber natürlich, wenn man sich den Kalten Krieg anguckt, auch noch eine ganze Menge von anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel Kräfte innerhalb der Nuklearwaffenstaaten. Ja? Zum Beispiel Teilstreitkräfte, die für sich auch eine Rolle in dieser ganzen nuklearen Mission reklamieren. Ja? Also, dass man sagt, aha, meine Marine, die will jetzt auch. Jetzt gibt es irgendeinen technologischen Durchbruch, jetzt haben wir irgendwie bestimmte Sorten, zum Beispiel von Raketen oder Marschflugkörpern oder so, und die Marine sagt jetzt, wäre das nicht super, wenn wir die auch verbringen. So, und dann sieht es gegen, und das hat jetzt erstmal nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern das hat was mit den Mechanismen zu tun, wie sich eben bestimmte Akteure innerhalb eines Staates zueinander verhalten. Ja? Und da ist es halt oft so, wir wissen ja, alle ringen um irgendwie Pfründe und ja, so. Ja, ja. Man will ja mitmischen und man will wichtig sein. Und wenn das Gegenüber das dann sieht, dann sagt er, oha, also meine Marine braucht jetzt aber auf jeden Fall auch eine nukleare Komponente und so. Und so läuft das dann.
Also es ist sozusagen der Rüstungswettbewerb innerhalb eines, innerhalb der Streitkräfte eines Landes. Also die Marine es, ja, will was haben, die Air Force sagt, naja, wenn die Marine das bekommt, dann wollen wir das bitte auch haben. Und so schaukeln die sich innerhalb des Landes gegenseitig höher.
So ist es, genau. Und okay, ich meine, Eisenhower hat ja in seiner Abschiedsrede ganz berühmt diesen sogenannten militärisch-industriellen Komplex auch zitiert, ja, und sagte, wir müssen eben vorsichtig sein, wenn das Überhand nimmt, dann haben wir sozusagen ein Dominieren unserer Interessen durch Akteure, die dafür eigentlich gar nicht legitimiert sind. Ja. Hm. Und ich sag's nochmal, also wir wir wissen es, sowohl theoretisch ist es sozusagen eindeutig klar, konzeptionell durchdenkbar und auch praktisch hat sich es erwiesen, es wäre jetzt nicht so, dass wir irgendwie wüssten, dass Frankreich oder Großbritannien irgendwelche Schwierigkeiten damit hätte, dass eine andere Lösung auch möglich ist. Also man kann auch mit 300 bis 500 Nuklearwaffen als normal großer Staat sozusagen als voll sozusagen funktionsfähiger mit einer mit einem Abschreckungsdispositiv ausgestatteter Nuklearwaffenstaat gelten. Man braucht dafür keine 10.000 Sprengköpfe oder so.
Ja, zu Frankreich und seinem Atomwaffenarsenal kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen.
Da kommen wir dann zur Schattenseite dieser ganzen Entwicklung, ja.
Ja, genau. Jetzt würde mich aber vorher nochmal interessieren, um mal den Bogen von der Vergangenheit, also vom Kalten Krieg in die Gegenwart zu schlagen oder in die jüngere Vergangenheit sozusagen. Also hat sich diese Logik der nuklearen Abschreckung irgendwie verändert im Laufe des Krieges und wie ist es denn seit dem 24. Februar? Also kann man da sagen, diese Logik, die wir aus dem Kalten Krieg kennen, der Abschreckung, das ist Vergangenheit und heute haben wir etwas anderes oder haben wir im Grunde dasselbe, nur einfach andere Akteure?
Wir haben im Grunde dasselbe. Also es gibt ein paar konzeptionelle Grundlagen mit Blick auf Abschreckung und wie man die sich vorstellen kann, wie man sie modellieren kann, kann ich gerne auch nochmal erklären, die im Grunde gleich geblieben sind. Was auf jeden Fall sich verändert hat im Laufe der Zeit und sich auch zunehmend schneller verändert, sind die technologischen Gegebenheiten, die man mit bedenken muss und die bestimmte Dinge einfach komplizierter machen. Ja? Also wir reden zum Beispiel schon seit einigen Jahren von dem sogenannten Entanglement, also dem sozusagen miteinander verzahnt sein der konventionellen Domäne und der nuklearen Domäne.
Aha.
Das war früher so in der Form eigentlich nicht gegeben, ja, weil da war im Grunde eine klare Grenze zwischen dem, was man so mit konventionellen Waffen ausrichten konnte, und dem, was dann eben sozusagen irgendwie in dieser nuklearen Domäne passiert.
Okay.
Weil wir aber heutzutage sozusagen hochpräzise Langstreckenwaffensysteme haben, die bunkerbrechende Fähigkeiten haben, kann ich ja mir anfangen zu überlegen, mit denen könnte ich ja rein theoretisch auch einen konventionellen Erstschlag ausführen gegen ein nukleares Arsenal. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Interkontinentalraketen in Silos haben bei sich irgendwo in der Wüste,
ja,
dann würde man in der Vergangenheit gesagt haben, ja, also da müsste man Nuklearwaffen draufwerfen, um dieses Arsenal zu vernichten.
Okay,
das würde das Gegenüber natürlich mitbekommen, wenn da ballistische Raketen anfliegen, würde den Gegenschlag auslösen, mich vernichten, also passiert nichts.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber hyperschallschnelle, niedrig fliegende Stealth-Marschflugkörper habe, die quasi mit Mach 6 50 Meter über dem Boden entlang ballern, in diese Wüste reinfliegen und mit konventionellen Mitteln dieses gesamte Silo-Feld ausschalten, dann kann ich unter Umständen, das ist jetzt alles Theorie, aber so wird gedacht, ja, dann kann ich dem Gegenüber sein gesamtes Silofeld sozusagen unterm Hintern vereinfacht gesagt wegschießen, ohne dass der überhaupt merkt, was los ist. Und da haben wir plötzlich quasi ein Überlappen dieser konventionellen Kriegsführungsfähigkeiten, die wir mit bestimmten Hochtechnologien haben, und der nuklearen Domäne. Und das sehen wir in bestimmten Veränderungen, wie sich die Doktrinen von Nuklearwaffenstaaten verändern. Das betrifft jetzt nicht nur solche Sachen, die ich jetzt hier skizziert habe, sondern das geht auch noch in andere Felder, wie zum Beispiel Cyberoperationen und so. Mhm. Also es gab jetzt mal Veränderungen in den Nukleardoktrinen bei den bei den Amerikanern, bei den Russen auch so, wo gesagt wurde, also wenn wir hier sozusagen mit Cybermitteln völlig lahmgelegt werden, wäre das unter Umständen etwas, was wir auch nuklear vergelten. Sowas gab es logischerweise in den 1960ern nicht.
Klar.
Und das sind so Dinge, die die Sache, das ist die kurze Antwort, obwohl die Prinzipien gleich geblieben sind, ist dann doch eben in der Praxis vieles etwas komplizierter geworden inzwischen.
Ja, also rein von der Überlegung her, das, was wir zum Beispiel jetzt im Iran gesehen haben, was Israel gemacht hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit die gesamte Flugabwehr des Irans lahmgelegt haben, aus dem Land heraus, durch und vor allen Dingen elektronische Kriegsführung. Das wäre theoretisch auch denkbar gegenüber einem Nukleararsenal, dass man sehr schnell, sehr nah in kurzer Zeit quasi mit dem Finger schnippt und das Nuklearsenal ist unbrauchbar für den Gegner.
Ja, also wie gesagt, das sind super paranoide, hochtheoretische Überlegungen,
ja,
weil also ab dem Punkt, wo man eben zum Beispiel eben diese getauchten ballistischen Raketen hat, ist man ziemlich auf der sicheren Seite.
Mhm.
In sagen die meisten, jetzt gibt es seit Neuestem natürlich Leute, die sagen, ja nein, wir machen ja die Ozeane transparent, weil wir irgendwie Millionen von unbemannten Waffensystemen haben, die da irgendwie rumdümpeln und irgendwie alle miteinander reden und wir haben so ein gewaltiges, die Welt umspannendes Netzwerk aus Sensoren und Effektoren und wir haben Quantenmagnetometer, mit denen wir feststellen können, wenn irgendwo ein großes metallenes Objekt sich durchs Erdmagnetfeld bewegt. In Fachkreisen auch als U-Boot bekannt, sozusagen unter Wasser. Ja. Und dadurch wissen wir dann doch, wo der die U-Boote hat und dann können wir genau in dem Moment auch die U-Boote angreifen und so. Also worauf ich hinaus will, ist Folgendes: In der Praxis würde niemand vermutlich irgendwie so einen Wahnsinn anfangen, hoffentlich.
Ja.
Aber theoretisch wird über all diese Sachen nachgedacht und diese sozusagen aus der Theorie der Abschreckung sich ergebende Paranoia schlägt sich dann oft in bestimmten ganz konkreten Entwicklungen und Politiken durch. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Die Amerikaner haben unter George W. Bush 2003 den Vertrag über das Verbot von ballistischer Raketenabwehr aufgekündigt. ABM-Vertrag, Anti-Ballistic Missile Treaty hieß
okay.
der. Ja. Die Begründung damals war, das war 2003, das war so Post 9/11 und da sprach man von der Achse des Bösen und so weiter und die Überlegung damals war, wenn solche Staaten wie Nordkorea, die damals noch nicht Nuklearwaffen hatten oder Iran oder so, ein kleines Arsenal plötzlich hätten, dann könnten die damit schon inakzeptablen Schaden uns zufügen. Dagegen möchten wir uns möglichst verteidigen, ja, also das nicht nur abschrecken, sondern verteidigen. Also das heißt, wir möchten die Waffen unschädlich machen, wenn die angeflogen kommen. Ja? Ja. Was ja nicht bei der Abschreckung findet, ist nicht statt. Die Abschreckung verteidigt nicht, sondern da geht es nur um Vergeltung. Ja? Die verhindert nichts.
Ja, ja.
Und hier ging es um Verteidigen. Wir wollen diese Waffen aus der Luft holen, wenn die angeflogen kommen. Und die haben nicht so viele, deswegen können wir uns vorstellen, dass das vielleicht irgendwie gehen könnte mit genug Abfangsystemen. Also hat man gesagt, man muss erstmal diesen Vertrag weg, den hat man aufgekündigt und dann hat man angefangen sozusagen in diesem Bereich zu forschen und Dinge zu installieren und jetzt heute haben wir unter Trump mit Golden Dome sozusagen eine der wieder Auflagen von diesem Unterfangen. Also das kommt immer wieder, diese ballistische Raketenabwehr. Und die Russen fanden das extrem unlustig. Ja. Also man kann das durchaus kritisieren, ob das auf lange Sicht strategisch clever war, diesen Vertrag zu kündigen, weil Russland hat das eben sozusagen damals schon sehr krumm genommen und hat deswegen Dinge in Bewegung gesetzt unter Putin, die wir dann vor 5-6 Jahren im Grunde gesehen haben, als Putin diese neuen sozusagen wahnsinnigen, in Anführungszeichen Wunderwaffen präsentiert hat, die man da hat entwickeln lassen.
Diese und Hyperschallraketen.
Da gehören dann genau zum Beispiel solche Sachen dazu, wie Hyperschallgleitvehikel, ja, die dann eben sozusagen so durch die Atmosphäre gleiten können, anders als eine ballistische Rakete, sodass ich nicht so genau weiß, wo kommt das Ding eigentlich runter. Wenn ich nicht genau weiß, wo es entlang kommt, dann kann ich es auch nicht so gut abfangen. Oder dieser Torpedo Poseidon, der irgendwie so einmal um die ganze Welt fahren kann und dann unter Wasser detoniert und eine gewaltige radioaktive Flutwelle auslöst, um Städte zu vernichten und so. Das hat Russland alles gebaut, ja. Und die Begründung war halt eben immer zu sagen, das liegt daran, dass ihr diesen ABM-Vertrag aufgekündigt habt. Also ich würde sagen, diese Waffen zu entwickeln, ist nochmal 10 Zacken wahnsinniger und überflüssiger, als diesen Vertrag gekündigt zu haben, wenngleich ich auch das kritisch sehe. Und es zeigt eben, wie absurd dann doch in der Praxis die Auswüchse sind von diesem paranoiden Nachdenken darüber, dass man irgendwie ins Hintertreffen geraten könnte. Weil Russland braucht es alles nicht. Die könnten easy einfach im Zweifel ein paar mehr ganz handelsübliche, altertümliche ballistische Raketen rüberschicken und es gibt dagegen keine Abwehr. Ja? Also auch der Golden Dome von Trump wird das nicht regeln.
Okay.
Und daran sieht man eben, dass diese Paranoia ist in diesem nuklearen Geschäft einfach tief drin und vieles, was man sich so als theoretisch ziemlich spinnert überlegt, hat dann doch irgendwie Auswirkungen bis hin zu dem Punkt, wo halt Milliarden ausgegeben werden, um neue Waffensysteme zu entwickeln, die man eigentlich, wenn man sagt, es geht nur ums strategische Gleichgewicht, kann ich den anderen auslöschen? Die Antwort ist ja, die man eigentlich also gar nicht braucht.
Das Stichwort Russland würde mich dann auch zum nächsten Thema führen, nämlich die Frage, wie wir uns seit dem 24. Februar 2022 gegenüber Russland und der Ukraine verhalten. Und da kommt auch immer wieder das Stichwort nukleare Bedrohung Russlands ins Spiel. Meine Frage wäre in diesem Bezug, ja, welche Strategie verfolgt Putin überhaupt mit seinen Nuklearwaffen? Und glauben Sie, dass er denn auch tatsächlich gewillt ist, sie einzusetzen? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Also Auslöschung oder eher diese, in Anführungszeichen, taktische Variante, so mit kleinerem Detonationsvolumen?
Okay, das sind jetzt viele Fragen. Also vorne angefangen, ja. Diese nukleare Bedrohung durch Russland ist ja nicht neu. Also die hat jetzt nicht mit dem 24. Februar angefangen. Die war nie weg.
Ja.
Wir haben das verdrängt, aber die war nie weg. Und die war sehr konkret auch schon Jahre vor der Vollinvasion 2022, als Russland in Kaliningrad angefangen hat, 2018, 19 war das etwa, Iskander-Systeme zu stationieren, die auch nukleare Gefechtsköpfe tragen können, mhm, und dann auch die Lagerstätten für die nuklearen Gefechtsköpfe da modernisiert hat und so weiter, so dass man davon ausgehen muss, dass eben mit einer Flugzeit von ungefähr 5 Minuten von Berlin entfernt diese Waffen stehen. Ja? Also wenn die benutzt würden, gäbe es nicht mal eine Vorwarnung. Da wäre Berlin einfach weg, ein Blitz und das war's. So. Mhm. Und das war lange vor 2022. Das war bekannt, aber das hat niemanden groß gejuckt. Aber wir hatten die ganze Zeit die Waffe, die geladene Waffe an der Schläfe. Mit der Vollinvasion und Putins Drohung ist dann im Grunde so für die meisten, die breitere Bevölkerung wieder klar geworden, so, oh, ja, das ist ja alles nicht weg. Und was Putin damit bezweckt, ist, theoretisch würde man von Risikoeskalation sprechen. Also er treibt die Angst davor in die Höhe, dass hier was schrecklich schiefgehen könnte und es eben nuklear eskalieren könnte. Entweder aus Versehen durch Fehleinschätzung und so eine Kaskade von sozusagen sich aufschaukelnden Fehlentscheidungen oder ganz bewusst, weil man eben sagt, so, wir drohen und die rote Linie ist überschritten. So diesen Diskurs führen wir ja so mehr oder weniger informiert in den Talkshows.
Genau, ja.
Und man muss natürlich sagen, Putin hat mit dieser Risikoeskalation, also diesem permanenten Drohen damit, dass das jetzt hier plötzlich kippen könnte und dann plötzlich irgendwas Nukleares passiert, er definiert das logischerweise nicht genauer, durchaus Erfolg gehabt, weil er bestimmte Dinge damit abgeschreckt hat. Also wir sind ja abgeschreckt.
Klar.
Zum Beispiel davon, eine Flugverbotszone einzurichten. Könnten wir ja machen. Ja, waren in den ersten Tagen der Vollinvasion, war das sofort im Gespräch. Haben alle gesagt, auf keinen Fall. Ja, da müssten wir ja irgendwie im Zweifel mit NATO-Kampfflugzeugen irgendwie russische Kampfflugzeuge abschießen oder vielleicht auch deren bodengebundene Luftverteidigung unterdrücken oder so. Dann sind wir im Krieg mit Russland. Das ist eine direkte Konfrontation. Und da kommt dann irgendwann auf der Eskalationsleiter auch die nukleare Ebene und so. Da wollen wir gar nicht erst den ersten Schritt machen, das machen wir nicht. So, zum Beispiel. Mhm. Aber wir sind auch abgeschreckt mit Blick auf andere Dinge. Ja? Also ich meine, die gesamte Diskussion, ich will die jetzt nicht weiter bewerten, aber die gesamte Diskussion, die wir geführt haben, insbesondere in Deutschland, mit Blick auf die Frage, wie wir die Ukraine unterstützen, ist geprägt davon, dass da eine große Eskalationsangst sozusagen lauert. Und die hat Putin gezielt eingepflanzt und immer wieder aufgerufen. Also wir sind abgeschreckt. Umgekehrt haben wir auch Putin abgeschreckt. Mhm. Weil beim Bali-Gipfel 2022, beim G7-Gipfel, sowohl die Amerikaner als auch die Inder, als auch die Chinesen sozusagen Russland mal beiseite genommen haben, gesagt haben, jetzt bald mal gut hier mit den nuklearen Drohungen, das wird uns ein bisschen zu viel. Niemand hat Interesse daran, dass hier irgendwas nuklear wird. Ja? Und es gab auch, das konnte man dann in den Zeitungen irgendwann lesen, sozusagen Mill-to-Mill, also von Militär zu Militär zwischen Washington und Moskau entsprechende Kommunikation. Und siehe da, danach war plötzlich Ruhe im Karton. Also dann sind die nuklearen Drohungen Putins deutlich weniger geworden. Eine ganze Weile waren sie auf Null. Es gab dann noch so einen Versuch von hinten durchs Knie, irgendwas mit schmutzigen Bomben zu erzählen.
Ja, genau, genau.
Genau, das ging dann aber sozusagen, das verpuffte. Das war auch sozusagen wirklich schlecht gemachte Propaganda. Mhm. Und seitdem ist das Ganze sozusagen, also sozusagen deutlich weniger scharf und deutlich weniger präsent. Aber es kommt immer wieder hoch, zum Beispiel jetzt kürzlich in den letzten vergangenen Tagen bei der ganzen Taurus-Liefer-Ja-Nein-Diskussion,
ja, ja, genau,
wurde auch wieder von Lavrov und Putin sozusagen so ein bisschen auf diese nukleare Schiene abgehoben. Können wir sicher sein, dass es definitiv nicht passiert? Nein, können wir nie. Ja? Also man kann nie hundertprozentig sicher sein. Aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass Putin wirklich in irgendeiner Weise nuklear was machen würde, weil ich glaube, das würde das komplette Spiel ändern. Ja? Also da wären wir in einer neuen Welt. Da würden sich die Kalkulationen von allen ändern, auch nicht nur im Westen, sondern auch bei den Chinesen, auch bei den Indern. Niemand hat Lust auf eine sinkende nukleare Hemmschwelle. Und ich glaube, das weiß er sehr genau.
Ja.
Er weiß auch sehr genau, was die Konsequenzen wären für ihn und sein Regime.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, die Abschreckung funktioniert, was man eben daran merkt, dass es uns allen nicht so gut geht. daran merkt man es nämlich, dass man Angst hat, latent.
Ja. Aber Sie haben jetzt sehr, sehr eindrücklich beschrieben, dass es eben funktioniert. Also Russland fängt an zu drohen und dann kommen die Amerikaner, Sie haben die Inder und die Chinesen auch genannt, die dann gesagt haben, Moment mal, hör auf zu drohen, sonst drohen wir zurück. Beziehungsweise das war ja implizit dann die Drohung, so geht's nicht. Jetzt wollen die Deutschen natürlich auch gerne mitmischen in diesem Spiel, haben aber keine Atombomben, weil wir das nie bekommen haben, aus unserer Historie heraus. Trotzdem hat Friedrich Merz den Wunsch geäußert, dass man doch einen europäischen Nuklearschirm macht, eben mit den, wie anfangs angesprochen, den Franzosen und den Briten dann auch. Wie wahrscheinlich ist denn ein europäischer Nuklearschirm und ist das sinnvoll, ist das möglich? Können auch wir als Europäer, beziehungsweise das sind dann eigentlich die Briten und die Franzosen, die uns dann quasi mit an die Hand nehmen, auch diese Art von Abschreckung leisten, die die Amerikaner, die Inder und die Chinesen gegenüber den Russen machen kann? Das ist ja eigentlich die Frage, auf die es abzielt.
Ja, also wieder viele Fragen, nicht so ganz einfach. Fangen wir vorne an. Also Deutschland, wir sind kein Nuklearwaffenstaat. Wir dürfen auch keine Nuklearwaffen haben, weil wir nicht Nuklearwaffenstaat sind laut Nichtverbreitungsvertrag, den wir natürlich unterschrieben haben. Außerdem ist es uns verboten, Massenvernichtungswaffen zu besitzen laut 2+4 Vertrag, mit dem die Wiedervereinigung besiegelt wurde und wir souveränes Land wurden. Und dann gibt es noch tonnenweise politische, sozusagen technische und militärische Hürden und so weiter, die uns davon abhalten oder die es zumindest schwer machen, uns eine eigene Atombombe zuzulegen. Historisch gesehen brauchten wir aber auch die letzten, Moment, wie viel sind es, 60 Jahre, keine, weil wir ja die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO haben. Also wir sind kein Nuklearwaffenstaat, aber wir haben ja Teilhabe in der NATO am Arsenal der Amerikaner.
Das heißt, es gibt schon einen Nuklearschirm im Prinzip für Europa.
Also da muss ich jetzt dazwischen gehen, weil der Nuklearschirm ist ein falsches Bild. Ja. Ja, einen Schirm nehme ich ja, wenn ich denke, oh, es regnet. Und wenn es anfängt zu regnen, spanne ich den Schirm auf.
Und bleibt trocken.
Und bleibt trocken, ja, weil der Regen abgehalten wird. Ja. Das ist genau das, was ja nicht passiert. Das hatten wir vorhin besprochen. Ein Schirm ist ja quasi wie eine Verteidigung. Eine Abschreckung verteidigt aber nicht. Also um im Bild zu bleiben, ist das, was wir haben, quasi ein Objekt, was ich mit rausnehme. Und wenn die Wolke anfängt zu regnen, drohe ich der Wolke mit diesem Objekt und sage, ich spreng dich in die Luft, wenn du weiter regnest, Wolke. So, ja.
Okay.
Also das ist so die Logik. Ja, ja. Ja. Also der Schirm ist in dem Sinne kein Schirm, weil er uns in dem Sinne nicht verteidigt, sondern der Schirm ist ein Drohungsschirm.
Ja.
Und genau, den haben wir. Und den haben wir, weil wir eben diese Teilhabe haben in der NATO. Wissen ja alle, dass da in Büchel sozusagen Freifallbomben liegen, die im Zweifel von deutschen Flugzeugen mit Zustimmung der deutschen Regierung im Einklang mit der US-Regierung dann verbracht würden. Also deutsche Kampfjets haben dann US-Atomwaffen dabei.
Okay.
So, das haben wir. Nicht nur wir, das haben auch die Italiener, die Belgier, die Niederländer und die Türken. Genau.
Okay, ja.
5 Länder in Europa. Und das ist natürlich einerseits eine Maßnahme, um die transatlantische Sicherheit enger miteinander zu verzahnen. Wir übernehmen ein bisschen was vom Risiko, binden die Amerikaner an uns. Was haben die Amerikaner davon? Naja, was ich eben sagte, dass eben die Staaten, die sie mit dieser Teilhabe gebunden haben, nicht eigene Waffen sich zulegen. Also die nukleare Teilhabe aus einer US-Sicht ist eine Non-Proliferationsmaßnahme. Weil, ne, Deutschland brauchte nicht groß die Idee verfolgen, eigene Nuklearwaffen zu entwickeln, weil man hatte ja Zugriff, Teilhabe an welchen. So. Und das haben wir. Und jetzt ist sozusagen der Hintergrund von Merz Überlegungen, die sehr, sehr wichtig und richtig sind. Was ist, wenn das flöten geht? Und die Antwort ist, dann sitzen wir extrem tief in der Tinte. Mhm. Deswegen ist der erste und entscheidende Punkt an dieser Stelle, wir müssen, auch wenn es dieser Tage unter Trump sehr unappetitlich ist, die Amerikaner so lange wie möglich bei der Stange halten, wenn es geht, zu allem, aber vor allem in diesem Bereich nukleare Teilhabe. Weil das, was wir damit haben, können wir nicht ohne weiteres ersetzen. So, und jetzt sind wir bei Großbritannien und Frankreich. Das müssen wir alle nochmal kurz durchschnaufen. Jetzt wird es nochmal kurz technisch. Ich hatte vorhin beschrieben, dass die beide Minimalabschreckungsarsenale haben.
Korrekt, ja.
Und diese Arsenale sind strategische Arsenale. Also die drohen an, wenn, aus französischer Sicht würde man immer sagen, wenn unsere vitalen Interessen bedroht sind, dann greifen wir zum letzten Mittel, der Force de Frappe. Mhm. Da fragt sich das Gegenüber, was sind denn eure vitalen Interessen? Und dann zuckt Macron mit den Schultern, was natürlich Absicht ist, weil das strategische Ambiguität bedeutet.
Ja, klar.
Ja, man lässt das Gegenüber eben im Zweifel.
Lass mir nicht in die Karten gucken.
Genau, wann sind die vitalen Interessen bedroht? So, ja. könnte möglicherweise früher sein, als ich dachte, also halte ich mich lieber zurück. So. Das funktioniert super. Ja? Also als für ein einzelnes Land, Frankreich, mit dem Dispositiv, was sie haben, also den Waffen und der Doktrin, top. Ja? Also lehrbuchartig umgesetzt, 10 von 10 Punkten. Ja? Wenn die jetzt hingehen wollen, die Franzosen, und sagen, wir machen jetzt irgendwie so eine Art erweiterte Abschreckung, was die nukleare Teilhabe ja ist, für den Rest von Europa, dann haben sie ein Problem. Erstens, weil die Doktrin dann so nicht mehr geht, weil erweiterte Abschreckung, also eine Abschreckung, die immer nicht nur sagt, greif mich nicht an, sondern greif auch die da drüben nicht an, die gehören nämlich zu mir, macht die Sache immer komplizierter, weil ich kann natürlich nach wie vor so operieren, dass ich quasi beim Gegenüber so diesen 1% Restzweifel, Stichwort strategische Ambiguität sozusagen, einpflanze. Das ist okay. Für meine Verbündeten ist es aber die Katastrophe, weil die wollen ja zu 100% sicher sein.
Klar.
Also das heißt, wenn ich erweiterte Abschreckung mache, dann habe ich immer so ein Spannungsverhältnis zwischen Abschreckungsdrohung und Rückversicherungsgarantien. Und das macht es schwierig, das könnte jetzt Frankreich zumindest nicht so einfach aus dem Hut zaubern. Und das andere ist, dass eben ne, dieses Minimalabschreckungsarsenal mit den ballistischen Raketen auf U-Booten und den Marschflugkörpern, das sind alles strategische Waffen. Also mal ganz vereinfacht gesagt, die machen dann alle einen riesigen Knall, 100 Kilotonnen aufwärts. Das ist dann also sozusagen 6 bis 7 Mal Hiroshima Nagasaki.
Okay, wow.
Und die können jetzt nicht dynamische Ziele anfliegen oder so. Und das ist eben genau das, was die nukleare Teilhabe nicht ist, weil das sind Bomben, die ich punktgenau irgendwo dynamisch aufs Gefechtsfeld werfen kann. Deswegen spricht man ja auch von taktischen Waffen.
Ja, okay, ja? Verstehe.
Die ich zumindest so einstellen kann, die haben tatsächlich so einen Drehregler, wo ich dran drehen kann und sagen, nicht so dolle explodieren quasi. Und dann drehe ich das Ding runter und dann macht das sozusagen also eine deutlich geringere Sprengwirkung. Und das ist genau das, was es nicht gibt. Und jetzt könnte man sagen, was redet der Mann da und so. Ich habe immer noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Deswegen mache ich das jetzt mal sehr plastisch. Wenn Russland ins Baltikum rein ginge und da irgendwie konventionell nicht weiterkäme, und das ist eigentlich auch vorgesehen qua Doktrin, könnte Russland sich im Grunde sozusagen geneigt sehen zu sagen, wir schießen uns jetzt hier mit 5 Gefechtsfeldwaffen, also nuklearen, taktischen nuklearen Waffen, einfach den Weg frei. Bum, 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 bum. Und obsiegen da militärisch.
Ja.
Wenn man das verhindern will, muss man das abschrecken können. Also man muss dann glaubwürdig Russland signalisieren können, tu das nicht, weil wir haben A, die Kapazitäten, die du hast auf diesem Niveau und wir können B, glaubwürdig damit drohen, dass wir auf diesem Niveau vergelten würden.
Ja.
Und wenn die nukleare Teilhabe weg ist mit diesen Bomben, die Amerikaner hier haben, die dann deutsche oder italienische Flugzeuge und so dahin fliegen würden.
Können wir nicht auf demselben Niveau antworten, sondern würden höher antworten und dann wäre Russland wiederum gezwungen, auch wiederum höher zu antworten und wir würden uns auf dieser Eskalationsleiter nach oben bewegen.
Genau so ist es. Ja, also wir hätten im Grunde sozusagen 20 Stufen der Eskalationsleiter ausgelassen und das ist unglaubwürdig. Ja?
Ja.
Also im Grunde würde man wohl in Moskau nicht glauben, dass nur weil man irgendwie 30 Kilometer vor Vilnius irgendwie so einen Wald weggesprengt hat, tatsächlich Paris aufs Spiel setzen würde. Ja, so nach dem Motto, für diesen Wald sprengen wir Moskau in die Luft, wohl wissend, dass danach Paris in Flammen aufgeht. Man muss quasi auf dieser, man nennt das substrategischen Ebene, auf der muss man auch antworten können. Und das haben wir mit der nuklearen Teilhabe, in Klammern noch und hoffentlich länger, solange die Situation mit Russland so schrecklich angespannt ist, wie sie ist, was ich hoffe, was nicht ewig dauert. Und wenn das wegfiele, hätten wir hier ein Problem, weil das können wir eben nicht so ohne weiteres ersetzen.
Das klingt wahnsinnig kompliziert und das würde aber auch erklären, warum im Moment teilweise dann auch Gespräche mit dem US-Präsidenten Donald Trump so laufen, wie sie laufen. Also ich erinnere da zum Beispiel an den NATO-Chef Rutte, dem er ja vorgeworfen hat, er würde Trump in den Hintern kriechen, weil er ihm sehr, sehr zuvorkommend behandelt hat. Aber klar, unter den Prämissen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, macht das durchaus Sinn, weil man will eben diese Teilhabe behalten und das geht eben nur mit den Amerikanern und nicht ohne sie. Und also muss man sie hofieren, was besonders Donald Trump im Moment natürlich freut.
So ist es. Das meinte ich übrigens vorhin mit unappetitlich.
Ja, klar.
Also niemand guckt da gerne zu.
Mhm.
Aber wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Rutte hat alles richtig gemacht.
Ja,
das ist ja im Grunde sein Job. Und insofern, wer das kritisiert, dem kann ich nur sagen, ja gut, dann muss man sich aus gewissen Abhängigkeitsverhältnissen irgendwie möglicherweise lösen. Dann muss man auch niemanden mehr in den Hintern kriechen.
Das wäre auch meine letzte Frage, Herr Dr. Sauer. Was müssen wir denn machen, um in Sicherheit zu leben? Sie haben gesagt, das ist immer irgendwo die Angst. Ich glaube, das wird man auch nicht mehr los, solange es nukleare Waffen auf der Welt gibt. Aber wie können wir denn wenigstens unsere Sicherheit so weit wie möglich garantieren?
Also jetzt haben Sie einen wirklich entscheidenden Punkt gesagt, den ich auch mal unterstreichen will. Solange es Nuklearwaffen gibt, können wir nicht wirklich in Sicherheit leben. Mhm. Also die Nuklearwaffen, nachdem ich jetzt hier so lange und ausführlich und zum Teil irgendwie relativ technisch darüber gesprochen habe, könnte man vielleicht die Idee haben, dass ich das alles ganz toll finde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil ist so. Ja? Also ich möchte die gerne loswerden. Und ich bin mir wohl bewusst, dass Nuklearwaffen nach wie vor das sind, mit dem wir uns sehr schnell als Spezies Mensch auslöschen können. Das Einzige eigentlich, ja?
Ja.
Also künstliche
Intelligenz. So wie Oppenheimer gesagt hat.
Genau, wie Oppenheimer gesagt hat, sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Ne? Also andere Sachen machen Leuten Sorgen. Ich mache mir große Sorgen um die Klimakrise. KI, wer weiß, was noch kommt und so. Ja. Aber das ist jetzt alles nichts, wo man sagt, Knopfdruck und sozusagen Weg. Die erste Hälfte der Menschheit stirbt in den nächsten 30 Minuten und die anderen haben noch 2 Jahre und dann ist auch Schluss. Und dann gibt es nur noch Schaben. Ja? Das ist nur mit Nuklearwaffen möglich. Deswegen, Sicherheit muss man quasi immer in Anführungszeichen setzen. Es ist immer eine prekäre Sicherheit. Es ist immer in so einem gewissen Sinne eine perverse Sicherheit, die dadurch erzeugt wird. Deswegen klare sozusagen Botschaft vorweg, bin kein Fan. Aber ich bin eben auch Realist genug zu sagen, ich nehme die Dinge, wie sie sind. Und mit Russland können wir eben zurzeit leider all die Dinge, die wir mal eine Weile erfolgreich gemacht haben, Vertrauensaufbau, Rüstungskontrolle, Kooperation und so weiter, in vielen Feldern nicht mehr machen, weil Herr Putin das nicht will. Und deswegen müssen wir für unsere Sicherheit als allererstes, und das ist eigentlich die Kernbotschaft, uns konventionell ertüchtigen. Ja? Also ich habe es gesagt, wir müssen die Amerikaner im Boot halten, weil wir zurzeit wirklich massive Defizite haben, die wir nicht über Nacht werden ausgleichen können, auch im konventionellen Bereich.
Ja.
Da müssen wir ran. Wir müssen uns selbst stärken. Wir müssen aus einer Position der Stärke heraus als Europäerinnen und Europäer, weil bei Trump kann man eben nicht sicher sein, auf welcher Seite er steht, müssen wir Putin gegenübertreten können und müssen erstmal sagen, fang gar nichts anderes an. Ja, über die Ukraine hinausgehend oder nach der Ukraine, wenn da hoffentlich bald Frieden ist, weil wir dir derart konventionell überlegen sind, dass das für dich sozusagen ein Debakel wird ab Tag 1. Und dann haben wir im Grunde auch keine große Schwierigkeit, noch über nukleare Dinge nachdenken zu müssen, weil wir dann können wir einfach quasi diese Abschreckung konventionell so ins Bild setzen. Und darüber hinausgehend müssen wir, ich sage das alles zähneknirschend, leider, genau die Dinge tun, die Herr Merz da angeregt hat und die viele schon länger anregen und die Herr Macron übrigens erstmalig 2020 ins Spiel gebracht hat, nämlich überlegen, wie konstruieren wir in Europa irgendwas, sodass wir eine Rückfalloption haben, die dann greift, wenn doch die nukleare Teilhabe wegfallen sollte irgendwann mal, damit wir da eben nicht, ne, kalt erwischt werden.
Also für alle Fälle gerüstet sein, das ist unsere Aufgabe. Herr Dr. Sauer, vielen, vielen Dank für das sehr interessante, sehr spannende Gespräch und wir hoffen natürlich, dass es bei der Abschreckung bleibt und nicht zum Knallauffall kommt und Oppenheimers Worte sich nicht erfüllen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sie sagen es, ich bedanke mich auch.